Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Stundensendung aus Bukarest. Ich heiße Alex Gröblacher und danke Ihnen, dass Sie auch heute mit dabei sind. Gleich schalten wir über zum Funkjournal und dann gibt es unsere diensttäglichen Fixpunkte. Heute geht es eher gehoben zu. In der Feature-Reihe Enzyklopädie beleuchten wir nämlich zuerst ein kulturgeschichtliches Thema. In der Musikecke ist später Klassik dran und abschließend haben wir die Rubrik Kulturidentität vorbereitet. Wir wünschen Ihnen eine Sendung mit vielen informativen Inhalten, aber auch gute Unterhaltung und beginnen schon mit den Nachrichten.
Funkjournal.
Die USA haben beschlossen, ihre Militärhilfe für die Ukraine auszusetzen, nachdem es zu einem Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky im Oval Office gekommen ist. Das bestätigten Verantwortliche des Weißen Hauses gegenüber Bloomberg, Fox News und CNN. Die Pause werde so lange andauern, bis Trump feststellt, dass die ukrainische Führung ein glaubwürdiges Engagement für den Frieden zeigt, so die Medien. Alle Lieferungen von US-Militärausrüstung, die sich nicht bereits auf ukrainischem Boden befinden, werden ausgesetzt, einschließlich Waffen, die sich in der Luft oder auf See im Transit oder in Zwischenlagern in Polen befinden. Der amerikanische Präsident hat in den vergangenen Wochen die Ansichten des russischen Präsidenten Wladimir Putin übernommen, indem er fälschlicherweise behauptete, die Ukraine habe den Krieg begonnen und Zelensky als Diktator bezeichnet. Seine Entscheidung, die Militärhilfe zu stoppen, könnte jedoch echte Folgen für das Kräfteverhältnis im Konflikt haben und Putins Position stärken, merkt CNN an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag einen neuen Fonds vorgeschlagen, der Investitionen in die europäische Verteidigung in Höhe von fast 800 Milliarden Euro mobilisieren könnte. Das Geld soll sowohl zur Unterstützung der Ukraine als auch zur Stärkung der europäischen Sicherheitsverantwortung eingesetzt werden, erklärte von der Leyen. Wir leben in einer Zeit der Aufrüstung und Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen, fügte sie hinzu. Die Europäische Kommission will demnach Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro bereitstellen, die für Luft- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme, Raketen und Munition, Drohnen- und Antidrohnensysteme sowie für andere sicherheitsrelevante Bereiche wie Cyberabwehr und militärische Mobilität verwendet werden sollen. Mit dieser Ausrüstung könnten die EU-Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine erheblich ausweiten, so die Kommissionspräsidentin weiter. Der amtierende rumänische Präsident Ilie Bolojan hat mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte telefoniert. Dabei dankte Rutte Rumänien für den Beitrag zur Allianz, begrüßte die Erhöhung des Verteidigungshaushalts in Bukarest und bekräftigte das NATO- und US-Bekenntnis zur kollektiven Verteidigung und zum Artikel 5, teilte die Präsidialverwaltung mit. Bolojan erklärte, dass die NATO der wichtigste Garant für Rumäniens Sicherheit bleibe und Artikel 5 die wirksamste Abschreckung gegen Bedrohungen und Angriffe auf die Bündnispartner darstelle. Zur Lage in der Ukraine betonte er die Notwendigkeit eines gerechten und dauerhaften Friedens sowie die Bedeutung der fortgesetzten Unterstützung für das Land. Die Europäische Union hat beschlossen, in diesem Jahr der Republik Moldau zusätzliche 60 Millionen Euro für den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeiten bereitzustellen, erklärte der Präsident des Europäischen Rates in Chisinau. Antonio Costa sagte, dass die Republik Moldau innerhalb der Europäischen Friedensfazilität einem Fonds zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten verschiedener Länder, bisher der zweitgrößte Empfänger sei mit rund 37 Millionen Euro an bereits erhaltenen Mitteln. Der EU-Ratspräsident besuchte Chisinau anlässlich des dritten Jahrestags des moldauischen EU-Beitrittsantrags. Vertreter ausländischer Investoren haben in Gesprächen mit dem amtierenden rumänischen Präsidenten Ilie Bolojan die Notwendigkeit von Reformen betont, die Bürokratie abbauen, die Verwaltungseffizienz steigern und ein nachhaltiges Steuersystem schaffen sollen, teilte die rumänische Präsidialverwaltung mit. Diskutiert wurden strategische Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Gesundheit sowie in wirtschaftlich wertvolle Sektoren wie Technologiezentren, die Produktion von Biomethan und Rechenzentren. Die Gespräche konzentrierten sich auf die kontinuierliche Anziehung und Entwicklung von Investitionen in die nationale Wirtschaft, wobei die politische Stabilität, steuerliche Planbarkeit und ein investorenfreundliches Umfeld als entscheidend angesehen wurden. Präsident Ilie Bolojan bekräftigte Rumäniens klares euroatlantisches Bekenntnis und betonte, dass dieser Rahmen Investoren Sicherheit biete und zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung beitrage. Der amtierende Präsident unterstrich, dass Rumäniens wirtschaftliche Entwicklung von der Anziehung von Investitionen, dem Zugang zu moderner Technologie und der Öffnung zu internationalen Märkten abhänge. Soweit die Meldungen.
Im Funkjournal geht es weiter mit dem ersten Hintergrundbericht. Präsident Ilie Bolojan hat am Montag mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte telefoniert und dabei die Rolle des Bündnisses als zentralen Sicherheitsgaranten für Rumänien unterstrichen. Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Gesprächs im Beitrag von Stefan Stoiker. Ich bin Alex Terescu. Artikel 5, der einen Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff auf alle betrachtet, stelle die wirksamste Abschreckung gegen Bedrohungen dar, sagte Bolojan. Er hob zudem die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen und der amerikanischen Präsenz in Europa hervor, die seiner Ansicht nach für die Sicherheit des Kontinents unverzichtbar sind. Rumänien bleibt ein verlässlicher Partner an der Ostflanke der NATO und engagiert sich aktiv für Stabilität und Sicherheit in der Schwarzmeerregion, unterstrich Präsident Ilie Bolojan. Er erinnerte daran, dass Bukarest 2,5% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwendet und bekräftigte die Bereitschaft, diese Investitionen weiter zu erhöhen. Mit Blick auf die Lage in der Ukraine hob Bolojan die Notwendigkeit eines gerechten und dauerhaften Friedens sowie die fortgesetzte Unterstützung für das Land hervor. NATO-Generalsekretär Mark Rutte dankte Rumänien für den verantwortungsvollen Beitrag als Mitgliedstaat und seine Rolle als stabilisierender Faktor an der Ostflanke sowie in der Schwarzmeerregion. Er betonte, dass diese Anstrengungen im aktuellen Sicherheitskontext von besonderer Bedeutung seien und bekräftigte die Unterstützung der NATO für eine verstärkte alliierte Präsenz in der Region. Zudem unterstrich er das Bekenntnis der NATO und der USA zur kollektiven Verteidigung sowie zu Artikel 5 und verwies auf die Bemühungen Washingtons um einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Abschließend begrüßte Rutte die Erhöhung des rumänischen Verteidigungshaushalts und rief andere europäische Verbündete dazu auf, diesem Beispiel zu folgen. Beide Seiten vereinbarten, den Dialog über diese Themen fortzusetzen. Am Sonntag hatten Rumäniens Präsident Bolojan und NATO-Generalsekretär Rutte in London an einem informellen Gipfeltreffen zu europäischen Sicherheitsfragen teilgenommen, das vom britischen Premierminister Keir Starmer einberufen wurde. Die Verbündeten der Ukraine sagten Präsident Volodymyr Zelensky weitere Finanz- und Militärhilfen zu. Nach dem Treffen erklärte Bolojan, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine die gesamte Ostflanke von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer umfassen würden. Er betonte jedoch, dass diese ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht sichergestellt werden könnten. Das Gipfeltreffen in London diente der Abstimmung europäischer Staaten vor dem Europäischen Rat am 6. März. Am folgenden Tag sind zudem Gespräche mit Staats- und Regierungschefs von Nicht-EU-Ländern geplant, die nach einer Lösung für den Ukraine-Krieg suchen.
Und weiter geht's im Funkjournal von Radio Rumänien International mit dem zweiten Hintergrundbericht, erneut zum Thema Republik Moldau. Die Europäische Union wird in diesem Jahr 60 Millionen Euro im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität bereitstellen, um die Verteidigungskapazitäten der Republik Moldau zu stärken. Die Ankündigung erfolgte durch den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, der gestern in Chișinău weilte. Die Einzelheiten hat Leila Kermil zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Vor 3 Jahren hatten die Ukraine, die Republik Moldau und Georgien beinahe zeitgleich einen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union gestellt. Die Regierung der Republik Moldau, die dem EU-Block bis 2030 beitreten möchte, strebt engere Beziehungen zur EU an, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung. Antonio Costa erklärte, dass die Republik Moldau im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität der zweitgrößte Begünstigte ist und bisher fast 37 Millionen Euro erhalten hat. Costa lobte die Bemühungen der Behörden in Chișinău, den europäischen Weg gegen, wir zitieren, diejenigen zu stärken, die versuchen, den Weg zu Fortschritt, Wohlstand und Stabilität durch Energieerpressung, Fake News und hybride Angriffe zu untergraben. Ende des Zitats. Er fügte hinzu, dass der Einsatz von Energielieferungen als Waffe inakzeptabel sei und dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die Republik Moldau weiterhin bei der Erreichung der vollständigen Unabhängigkeit von russischer Energie und russischen Lieferanten unterstützen würden. Was in der Ukraine passiert, hat mit der gesamten Sicherheit der Europäischen Union zu tun. Es hat nicht nur mit unseren Partnern im Osten zu tun und nicht nur mit Moldawien, sagte der Brüsseler Beamte. In Chișinău traf der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu zusammen. Diese betonte ihrerseits die Bedeutung der europäischen Unterstützung für die Sicherheit der Region im aktuellen internationalen Kontext, der von hybriden Bedrohungen, Cyberangriffen und Desinformationskampagnen geprägt ist. Sandu bekräftigte das Engagement der Republik Moldau für die Stärkung der nationalen Sicherheit und die Integration des Landes in die Europäische Union. Im Mai letzten Jahres hatte die Republik Moldau eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der EU abgeschlossen und war damit das erste Land außerhalb der Union, das ein solches Abkommen mit Brüssel vereinbarte. Die proeuropäische Regierung der Republik Moldau hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verurteilt und die Beziehungen zwischen Chișinău und Moskau haben sich seitdem erheblich verschlechtert. Die moldauischen Behörden gaben bekannt, dass russische Drohnen den Luftraum des Landes verletzt haben. Auch seien Drohnentrümmer auf dem Staatsgebiet der Republik Moldau entdeckt worden.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
In Bukarest befindet sich eines der schönsten Künstlerhäuser Rumäniens, das Frederick Storck und Cecilia Cuțescu Storck Museum. Ein Gedenkhaus, das Teil des Städtischen Museums Bukarest ist. Eine Hauswerkstatt, die durch ihre Architektur und ihren Stil und vor allem durch die Kunstsammlung innerhalb ihrer Mauern beeindruckt. Dieses Museum erzählt uns von 2 großen rumänischen Künstlern der Zwischenkriegszeit. Einem Ehepaar, das in der kulturellen und akademischen Welt jener Zeit eine wichtige Rolle spielte. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Ion Puican. Am Mikrofon begrüßt Adina Olaru. Der Bildhauer Frederick Storck, der 1872 bis 1942 lebte, war eine der wichtigsten Persönlichkeiten der rumänischen Kunst zwischen den beiden Weltkriegen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass er in der Bildhauerei einer der repräsentativsten und vielseitigsten Künstler war. Seine künstlerische Tätigkeit erstreckte sich über einen langen Zeitraum, und das Werk, das er der Nachwelt hinterließ, ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, mit großem Geschick ausgeführt, sehr einheitlich und gleichzeitig sehr vielfältig. Über Friedrich Storck sagt die stellvertretende Direktorin des Museums der Stadt Bukarest, Elena Olariu, Folgendes.
Friedrich Storck a fost fiul lui Karl Storck și fratele lui Carol Storck.
Friedrich Storck war der Sohn von Karl Storck und der Bruder von Carol Storck. Alle drei sind große Bildhauer des modernen Rumäniens. Er stellte ständig in Rumänien aus, aber auch in Deutschland, denn Friedrich Storck hat sein Kunststudium in München absolviert. Er reiste auch nach Paris, blieb dort eine Zeit lang, um seine Studien zu vervollständigen, und kehrte dann nach Rumänien zurück. 1901 wurde eine der wichtigsten Künstlervereinigungen Rumäniens gegründet, die sogenannte Tinerima Artistica, deutsch die Künstlerische Jugendvereinigung. Storck war zusammen mit anderen großen rumänischen Künstlern ein Gründungsmitglied. Er war sehr lange in dieser Vereinigung tätig, und seine wichtigste Rolle war die eines aktiven Talentsuchers. Auf dieser Talentsuche entdeckte und förderte er auch Cecilia Cuțescu, die nach ihrem Studium mit ihrem ersten Mann in Paris geblieben war. Mit der Zeit lernten sie sich besser kennen, verliebten sich und heirateten nach Cecilia Cuțescus Scheidung. Seine Arbeit mit der Jugendvereinigung Tinerima Artistica hängt auch mit der Nähe der Vereinigung zu Prinzessin Maria zusammen, die sich zu einer begeisterten Bewunderin der rumänischen Kunst entwickelt hatte und die Friedrich Storck so weit wie möglich in dieses Gebiet locken wollte, so dass sie schließlich zur Schirmherrin der Vereinigung Tinerima Artistica wurde. Die Beziehung zwischen Prinzessin Maria und Friedrich Storck war etwas Besonderes. Er war äußerst fleißig, hatte eine außergewöhnliche Arbeitskraft und war gewissermaßen die Seele dieser großen Ausstellungen. Die Verbindung mit der königlichen Familie, die seit der Zeit seines Vaters bestand, war, sagen wir, erfolgreich. Und Friedrich Storck hat natürlich, wie sein Vater, auch verschiedene Bildhauerporträts der königlichen Familie realisiert. Darunter eines für König Karl I. und ein prächtiges für Königin Maria. Sie wurden kürzlich restauriert und sind im Museum Friedrich Storck und Cecilia Cuțescu Storck ausgestellt. Das Werk von Friedrich Storck zeichnet sich durch eine harmonische Verflechtung klassischer und modernistischer Elemente aus. Der Künstler praktizierte eine Kunst der gemäßigten Vision mit leichten Stilisierungen, in der er die Eleganz der Komposition, den inneren Ausdruck und die Vollkommenheit der Form verfolgte. Elena Olariu spricht über einige der wichtigsten Werke des Künstlers.
Notorietatea lui Frederic îi aduce și importante comenzi.
Friedrichs Bekanntheit brachte ihm auch wichtige Auftragsarbeiten ein. So schuf er zum Beispiel 8 Karyatiden für den berühmten Cantacuzino-Palast in Bukarest. Im Jahr 1907 erhielt Friedrich Storck ebenfalls einen wichtigen Auftrag, 2 Skulpturen, die die Industrie und die Landwirtschaft darstellten, für den Verwaltungspalast in Galaz. Und ebenfalls für die Stadt Galaz realisiert er das Denkmal von Mihai Eminescu. Und 1930 erhielt er auch den Auftrag für das Porträt von Beethoven. Er schuf auch Statuengruppen für die rumänische Kreditbank. So trug Friedrich Storck, wie sein Vater, aktiv zur Verschönerung der modernen rumänischen Städte bei. 1906 wurde Friedrich Storck Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Bukarest. Er war ein methodischer Lehrer, der großes künstlerisches Ansehen genoss. Er vermittelte seinen Schülern den Respekt vor der Zeichnung, dem grundlegenden Element, das man für das Studium jeder plastischen Darstellung kennen muss. Elena Olariu erzählte uns Folgendes über seine Arbeit als Universitätsprofessor.
Poate cea mai importantă activitate din cariera sa este cea de profesor la Academia de Arte Frumoase din București.
Die vielleicht wichtigste Tätigkeit in seiner Karriere ist die als Professor an der Akademie der Schönen Künste in Bukarest, wo er jahrzehntelang Bildhauerei unterrichtete und von seinen Studenten sehr geschätzt und geliebt wurde. Er widmete fast sein ganzes Leben seinem Traum, so viele Bildhauer wie möglich in Rumänien auszubilden. Und in der Tat liebten ihn seine Studenten sehr für seine Ernsthaftigkeit, für seine außergewöhnliche Fähigkeit zu harter Arbeit, für sein Talent und für diese Fähigkeit, sich selbst zu opfern und der Gemeinschaft, der er angehörte, so viel zu geben.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Der Presseclub für rumänischen Tourismus FIET, ein Berufsverband, der sich aus Journalisten der Print-, Online-, Radio- und Fernsehpresse zusammensetzt, hat vor einigen Tagen 10 Reiseziele in unserem Land bekannt gegeben, die ebenso viele Urlaubsideen darstellen könnten. Auch wenn es sich um einen Spitzenplatz handelt, sind die Tourismusjournalisten, die Mitglieder des Clubs sind, der Meinung, dass unabhängig von der Platzierung in der Rangliste jedes der 10 meistgewählten Reiseziele einen Besuch wert ist. Nach der von rumänischen Tourismusjournalisten erstellten Rangliste belegt ein Gebiet im Südwesten Rumäniens, genannt Donaukessel, Kasanele Dunării, mit spektakulären Naturlandschaften und einer sich rasch entwickelnden touristischen Infrastruktur den ersten Platz. Stefan Baciu verfasst einen Beitrag dazu. Ich bin Florin Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Vor dem Bau des Staudamms von Porțile de Fier, Eiserne Tore, in den 1970er Jahren floss der Fluss durch Felsen, die den Eindruck erweckten, dass das Wasser kochte, und so wurde dieser Abschnitt Donaukessel genannt. Mehrere Leuchttürme an beiden Ufern der Donau sollten die sichere Durchfahrt der Schiffe durch diesen schwierigen Flussabschnitt gewährleisten. Nachdem der Stausee gefüllt war, verschwanden die Felsen unter dem Wasser und mehrere Orte wurden in höhere gelegene Gebiete in der Nähe verlegt. Durch den Anstieg des Wasserspiegels entstand eine spektakuläre Schlucht, die sich aus dem Kasanele Mar, die großen Kessel, der Dubova Bucht und dem Kasanele Mic, die kleinen Kessel, zusammensetzt. Eine Schlucht mit einer Länge von über 9 Kilometern, die von Ciucaru Mare aus bewundert werden kann. Es handelt sich um ein Massiv am rumänischen Donauufer mit einer Höhe von 318 Metern, das bei leichten Wanderungen erkundet werden kann. Die Donaukessel können auch von einem Schnellboot aus bewundert werden, wie wir von Alin Subțire, Mitglied des Vereins Entdecke die Donaukessel und Unternehmer im Bereich Tourismus erfahren haben. Bootsfahrten dauern so lange, wie Sie es wünschen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, beginnen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang, den Sie in der Veteranhöhle sehen können. Ein Sonnenstrahl, der im Sommer in diese Höhle eindringt und sie beleuchtet. Wir können auch einen sehr schönen Sonnenuntergang an der Ausfahrt von den großen Kesseln nach Ciucaru Mare sehen. Die Bootsfahrt beginnt in der Regel am Ponton des jeweiligen Gästehauses, wo die Touristen abgeholt werden. Wir besichtigen die kleinen Kessel mit dem in den Fels gehauenen Antlitz von König Decebal, das Kloster Mraconia, den Golf von Mraconia, dann den Golf von Dubova, den alten Herd des Dorfes Dubova und kommen dann auf die interessanteste Strecke, nämlich die großen Kessel. Es handelt sich um einen etwa 4 Kilometer langen Abschnitt der Schlucht, der nur vom Boot aus zu sehen ist, mit dem Eingang zur Veteranhöhle,
die dieses Jahr wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, und mit einem Besuch der Ponikova-Höhle, die von einer Seite zur anderen durchquert wird, zu Wasser und zu Fuß, mit Zugang zu Galerien, in denen es speologische Formationen, Stalagmiten und Stalaktiten gibt. Auf der serbischen Seite ist das berühmteste Objekt die Tabula Trajana, ein Überbleibsel aus der Zeit des Durchgangs von Kaiser Trajan durch das Gebiet, das einst mit dem Bau des Staudamms um etwa 16-17 Meter angehoben wurde, um nicht unter Wasser zu bleiben. Zu bewundern sind aber auch die alten Leuchttürme, die den Flussverkehr leiten, von denen es zwei auf der serbischen Seite und einen auf der rumänischen Seite gibt, wo sich das Kloster Mrakonia befindet. Sie waren damals sehr wichtig für die sichere Navigation der Schiffe und Boote. Von Ende März bis Anfang Mai kann man von den Booten aus die gelbe Tulpe von Kasane, Tulipa hungarica auf Lateinisch, bewundern, eine Art, die nur an den Felswänden des Berges Ciucaru Mare zu finden ist. Diese endemische, geschützte Art wird von Spezialisten des Naturparks Eisernes Tor überwacht, die festgestellt haben, dass sie in den letzten Jahren ihr Verbreitungsgebiet erweitert hat.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter geht es im Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. In der heutigen Rubrik rücken wir einen der großen rumänischen Pianisten in den Fokus, Dan Mizrachi, ein Name, der für Liebhaber der klassischen Musik eng mit dem des Komponisten George Gershwin verbunden war und auch weiterhin bleiben wird. Dan Mizrachi wurde 1926 in Bukarest geboren und starb 2010. Bereits im Alter von nur 9 Jahren wurde er mit einer Altersdispens in die Klasse der renommierten Klavierpädagogin Aurelia Cioanca an der Musikakademie Bukarest aufgenommen. Doch im historischen Jahr 1941 war er aufgrund der Rassengesetze gezwungen, nach Palästina zu fliehen. Er war sephardisch-jüdisch. Dennoch gelang es ihm durch eine Reihe glücklicher Umstände, sein Studium am Konservatorium in Jerusalem fortzusetzen. Nach einigen Jahren kehrte er nach Rumänien zurück und wurde Schüler des Musikers Mihail Jora, bei dem er nacheinander Harmonie, Formenlehre, Orchestrierung, Kontrapunkt und Komposition studierte. Die solistische Karriere des Pianisten Dan Mizrachi kreuzte sich später mit seiner Tätigkeit als Musikpädagoge. Er wurde 1954 als Interpret der berühmten Rhapsody in Blue gefeiert und seither war seine musikalische Persönlichkeit eng mit dem Werk Gershwins verbunden. In seiner ästhetischen Interpretation spielte er das Gesamtwerk des Komponisten ein, das vom Label Elektra Record veröffentlicht wurde. Doch Dan Mizrachi widmete sich auch vielen anderen Komponisten der Musikgeschichte, darunter Johann Sebastian Bach. So interpretierte er eines der Konzerte des großen Kantors von Leipzig, das Konzert für 2 Klaviere und Orchester, gemeinsam mit einer weiteren Meisterin der Klaviatur, der Pianistin und Cembalistin Verona Meyer. Hören wir nun den ersten Satz aus dieser Bach-Komposition, die oft auf barocken Festivals weltweit aufgeführt wird.
Thank you.
Und weiter laden wir Sie ein, eine spektakuläre, aber zugleich äußerst ausdrucksstarke Sequenz mit jazzigen Akzenten aus dem Schaffen des Komponisten George Gershwin zu hören, in der Interpretation des Konzertpianisten Dan Mizrahi. Allegro ben ritmato e deciso ist das dritte der Preludes for Piano von George Gershwin, ein wahres Meisterwerk instrumentaler Virtuosität. Dieses Stück ist auch auf dem 2001 erschienenen Album von Elektrekord enthalten, das die Gesamteinspielung von George Gershwins Werken in der Interpretation von Dan Mizrahi präsentiert. Im letzten Teil der heutigen Musikrubrik, die dem Pianisten, Solisten und Komponisten von Vokalinstrumentalminiaturen Dan Mizrahi gewidmet ist, laden wir Sie ein, zwei seiner Kompositionen im Genre der Romanze zu hören. Diese Werke wurden seiner Ehefrau, der Künstlerin Cecilia Mizrahi, anvertraut.
Schlinge Flora, schaust es bei noi și-l bate vântul cu creanga vântului să-ți amintești bătrânul nostru ce-și minge flora pe
International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Die besten und schmackhaftesten Würste des Banats wurden am vergangenen Donnerstag, am 20. Februar 2025, in der Temescher Kleinstadt Hatzfeld gewürdigt. Das Jahresfest der Banater Zeitung vereinte auch heuer mehrere hundert Landsleute aus Rumänien und Deutschland. Es war eine Auflage der Premieren. Heute hören wir den zweiten Teil des Beitrags von Adriana Delan von Radio Rumänien Temeswar in der Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Walter Kindl, Zemeswarer Domkapellmeister.
Wie immer gut.
Was muss eine Wurst haben, damit sie schmeckt?
Das muss erstens mal da sein. Wenn sie nicht ist, kann ich keine essen. Nicht? Also, das ist das Wichtigste. Ansonsten gut gepfeffert, Salz nicht so viel. Aber Pfeffer mehr und Paprika kann man auch gut vertrauen drin. Die Rezepte sind verschieden und es ist gut so, dass sie verschieden sein, sonst stellt man noch einerlei an.
Und wie ist es bei so einem Fest dabei zu sein?
Erstens trifft man viele Menschen, die man schon Jahre manchmal nicht gesehen hat und dann ist es gut. Also mir gefällt's wieder da. Ich habe ja da in der Stadt 20 Jahre als Professor gewirkt, sodass ich habe da allerlei und dem Haus da auch gute Erinnerungen von Konzerten und Aufführungen, die ich da gemacht habe, gell?
Ignaz Bernhard Fischer, Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Russlandverschleppten.
Jedes Jahr besser. Erstmal zeigt es, was die Banater Schwaben fertig gebracht haben an Lebensmitteln und so weiter. Und das Schwein war ja sozusagen bei dem Banater Schwaben eines der Hauptnahrungsmittel. Und dass sie so gut verstanden haben, also so Verschiedenes dazu machen, dass es einem wirklich schmeckt. Also mit Gusto hat man dann essen können. Und bei allen Banater Schwaben war das so. Und ich erinnere mich noch, wenn es Monat Dezember war, jeden Morgen hat man gehört, Schweine, die geschlachtet worden sind. Das war wirklich sehr schön, dass sie, was wir unter Banater Schwaben gemacht haben und wie sie so gut das alles gemacht haben und das jetzt weiter vererbt, dass wir jetzt noch davon nach so vielen Jahren profitieren.
Und was hat die Wurst mit der Philosophie gemeinsam?
Philosophie ist für da oben und die Wurst ist für die drunter.
Helmut Weinschott, Geschäftsführer der Adam Müller Guttenbrunn Stiftung aus Temeswar.
Ach, die Wurst ist ja ein ganz wesentlicher Teil von dem Berater Essen. Und weil es so vielfältig ist, kommt man gerne, dass man auch etwas anderes, nicht nur das, was man zu Hause hat.
Bettina Sellner, Vorsitzende des Deutschen Forums aus Arad.
Die Borschkoschprob ist ein bisschen Teil meiner Kindheit, denn ich war auch schon als Kind dabei. Deswegen erinnere ich mich immer gerne dran und bin auch immer gerne hier.
Lolita Mallinger, Vorstandsmitglied beim Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsverein DRW Arad.
Wir bieten schon seit einigen Jahren unsere Unterstützung an die Borschkoschprob. Jedes Mal sind diese drei Abos, die wir dann verlosen. Dieses Jahr gab es einen Wettbewerb, da mussten die Zuschauer aus dem Saal irgendwelche Fragen beantworten, um ein Abo zu gewinnen.
Wie ist das in diesem Jahr bei der Borschkoschprob?
Ja, wie immer, sehr lecker, die Atmosphäre toll und wir hoffen uns, dass wir es nächste Jahr uns wiedersehen.
Anka Mikluza Herbe aus Puziasch, die neue Jugendreferentin des Banater Forums.
Das ist das zweite Mal, dass ich dabei bin, aber ich muss sagen, dieses Jahr schmeckt es mir ein bisschen besser als letztes Jahr. Besonders bei der Wurstverkostung finde ich, dass viele Leute zusammenkommen, also die man normalerweise nicht trifft oder keinen Kontakt dazu hat. Wir treffen uns hier alle gemeinsam, es sind super viele Regionen dabei und es ist toll, mal wieder Leute zu sehen, die man seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat.
Lucian war schon dann Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar.
Die Wurst ist sehr gut gewürzt und es macht viel Spaß, außer der eigentlichen Wurst, hier zu sein und mit den Leuten zu feiern. Aber die Wurst hat auch gut geschmeckt, kann ich sagen. Es gibt drei Wurstsorten, die zu meinen Favoriten zählen.
Ramona Lambing aus Temeswar.
Die Wurst schmeckt gut. Es sind sehr viele typische, traditionelle Geschmäcker dabei. Und natürlich auch einiges Neue, Innovative, was ich jetzt nicht unbedingt in die Reihe Banater Wurst einordnen würde. Aber gut sind sie alle.
Und diese Spezialität?
Ist gewöhnungsbedürftig. Das macht man auch nicht in allen Ortschaften. Also bei uns in Otzedorf hat man das nicht gemacht. Aber ich habe es immer vom Hörensagen gehört und deswegen wollte ich es unbedingt kosten. Denn probieren geht ja über Studieren.
Adam und Erwin Chonti aus Bielet.
Gut, wie immer, dass viele Leute zusammenkommen und dass man sich trifft und sich unterhalten kann mit vielen Personen.
Sie waren schon mal Gastgeber einer Borschkoschprob in Bielet. Ja. Wie ist es, wenn man anderswo als Gast ist?
Ist angenehmer. Man hat keine Sorgen. Man ist Gast, man isst, trinkt, schaut sich alles an und versucht zu vergleichen.
Was muss eine Wurst haben, damit sie schmeckt?
Gutes Fleisch, gute Kondimente und mir schmeckt die, wo nicht so hart ist. Wir schlachten im Dezember und dann meistens im Februar ist der schon zu trocken.
Wir sind ja schon oft dabei und ist schon eine Gewohnheit geworden. Man freut sich immer, Bekannte zu treffen, ein bisschen zu sprechen mit jedem. Das ist vielleicht mehr als die Wurst für mich.
Edgar Herbeck aus Gottlob.
Super, so wie immer.
Was muss eine Wurst haben, damit sie wirklich schmeckt?
Gute Zähne, sie zu essen.
Erna Elisabeth Tod aus Groß-St. Nikolaus.
Es sind zu viele, man weiß nicht, was man auswählen soll.
Und wie finden Sie solche Feste?
Ja, ich bin immer dabei. Ich war in Lenauheim und war in Groß-St. Nikolaus und war in Bielet. Ich bin der Stammgast bei sowas.
Gottfried Gauck aus Dreispitz und Neuerrad.
Wir haben ja in Arad uns ja schon ein bisschen vorgeregt gehabt in der Probe und den Themen war es immer das Einmalige der Banader Zeitung. Die kann das am besten von allen Banader Präsentationen. Die Wurst ist das, was man immer ab Ostern am liebsten gehabt hatte. Wir haben noch immer dafür gesorgt, dass wir den halben Teller vegan gegessen haben, also mit Sud. Und den Rest, naja, mit Wurst.
Karol Meitert, ein gebürtiger Siebenbürger, zugeheiratet im Banat, wohnhaft in Stuttgart.
Hervorragend, gewürzig und sehr gut. Also man kann auch einen Wein danach hier trinken. Ich habe hier einen Rotwein aus Rekasch getrunken und der hat gepasst zu dieser Wurstprobe.
Zur Veranstaltung hatte man Zutritt mit dem Beleg eines Jahresabonnements der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, in welcher die Banater Zeitung mittwochs als Wochenbeilage erscheint, als Teilnehmer am Wettbewerb oder als Mitwirkender für die Unterhaltung der Gäste. Einige Stunden später gaben die Veranstalter die Gewinner dieses Jahres bekannt. Die Preise kündigte BZ-Redakteurin Stefana Czörte-Niamciu an.
In diesem Jahr gab es zum ersten Mal einen Preis, den die Medienleute vergeben haben. Und dieser Preis ging an Tommy Heinrich von HG St. Andreas. Und dann gab es, wie in jedem Jahr, drei Preise der Jury. Den dritten Platz hat Michael Christian Dragan aus Temeswar belegt. Den zweiten Oswald Zachary aus Hatzfeld. Und der erste Preis ging an Heinrich Ternes, ebenfalls von der HOG St. Andreas.
Der Gewinner des Pressepreises, Tommy Heinrich von der HOG St. Andreas.
Die Zutaten sind die gleichen, ob in Karansebeș oder in Lovrin oder sonst wo. Nur der Unterschied der Menge ist sehr wichtig. Einerseits und zweitens, das allergrößte Geheimnis ist, wenn du ein richtiges Schweinefleisch hast, die Substanz Number One. Das heißt das Fleisch. Wenn du ein gutes Fleisch hast, dann kannst du eine sehr gute Wurst machen mit kleinen Zutatenkenntnissen. Weil irgendeine Formel da ist für alle und diese dann abweichen, je nachdem. Ich will mehr gesalzen, mein Bruder, der will mehr Pfeffer oder so, aber ansonsten ist es das Gleiche.
Der Gewinner des zweiten Preises, der Hatzfelder Oswald Zachary.
Mir schmeckt, weil ich nicht immer mache, dasselbe Rezept. Aber die anderen haben ja das gekostet. Das ist schon stolz. Man ist froh und stolz. Und das ist eine Tradition, wo ich wünsche, dass sie noch lange Jahre soll gepflegt werden. Für auch die anderen Generationen, alle, wo kommen, dass sie das noch aufbewahren.
Und als Vertretung für den Gewinner des ersten Preises, der Vorsitzende der HOG St. Andreas, Johann Janzer.
Das ist mein bester Freund von Kindheit an, mein Nachbar und wie gesagt, unzertrennlich. Letztes Jahr haben wir eine K&K-Wurst gemacht. Das heißt, eine kaiserlich-königliche Wurst haben wir gemacht. Das Fleisch war aus Österreich, der Knoblauch war aus Bruckenau. Paprika aus Ungarn und Banater Schwaben haben gemacht. Da hat er und ich haben die Wurst gemacht. Und jetzt habe ich ihn gebeten, er soll doch wieder machen. Ja, dann bin ich hin und dann hat er schon eine gemacht und dann war er unzufrieden. Die kann er nicht so geben. Da hat er sie nochmal gemacht und hat gesagt, die müsste einen Preis holen.
Unterstützt wurde auch die diesjährige Auflage der Wurstkostprob vom Deutschen Forum durch das Departement für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens sowie von mehreren Sponsoren und Partnern der Banater Zeitung. Die Schlussfolgerung einer erfolgreichen Auflage zog BZ-Chefredakteur Siegfried Thiel.
Das ist Esskultur auf jeden Fall. Und Esskultur pflegen wir hier. Es soll natürlich auch ein bisschen Tanz sein, es soll ein bisschen Musik sein. Und das hatten wir ja geliefert von den Leuten, die immer wieder hier uns diesen musikalischen Rahmen bieten. Auch das Kulturhaus war an unserer Seite, hat uns sehr stark unterstützt, das Deutsche Ortsforum. in Hatzfeld, weil das Deutsche Forum hinter uns steht und uns auch einen Großteil der Finanzierung sichert, logistisch hinter uns steht und auch als Herausgeber natürlich an unserer Seite sein muss.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.